Guten Morgen zusammen. Für alle, die mich nicht kennen, weil ich sehe ein paar neue Gesichter, die ich zumindest noch nicht kenne. Mein Name ist Stefan Ginsheimer und ich bin seit 10 Jahren jetzt hier in der Gemeinde tätig. Mache von Technik über Predigt Diverses. Und ich darf euch heute das Wort bringen. Es ist für mich etwas Besonderes, heute hier zu predigen, weil es mein oder unser Abschiedsgottesdienst als Familie hier aus der Gemeinde ist. Und deswegen war es auch nicht ganz so leicht, diese Predigt vorzubereiten. Das Thema der heutigen Predigt verrate ich euch diesmal ganz am Anfang. Und ich finde es super, wie die Moderation da reingespielt hat von Ute. Ute hat ja über Dankbarkeit gesprochen. Ich spreche heute über Segen. Du bist gesegnet, ist das Thema. Ich werde zum Thema Segen einige Bibelstellen anschauen, die altbekannt sind zu dem Thema. Aber auch wenn du das Ganze schon mal gehört hast, denke ich doch, dass du einiges mit nach Hause nehmen kannst heute. Wie ist das eigentlich mit dem Segen? Das ist eine ziemlich interessante Angelegenheit. Heute ist es ja in vielen christlichen Gemeinden üblich, dass der Gottesdienst mit einem Segen endet, der durch den Liturgen gesprochen wird, durch den Moderator oder durch den Prediger. Und auch hier bei uns in der Gemeinde ist es so, dass Laien, also theologisch nicht geschultes Personal, diesen Segen sprechen darf. Vor 500 Jahren, 400 bis 500 Jahren, war das nicht so. Damals war das Sprechen von Segen durch Laien sogar eine verbotene Handlung in vielen Teilen Deutschlands. Zum Beispiel hat die württembergische Obrigkeit im 17. Jahrhundert Verordnungen erlassen, die unter anderem wünschten, dass das hochverpönte und verdammliche Laster des Segensprechens ganz ausgerottet werde. In Sachsen ist unter anderem dokumentiert, dass es dort Gefängnisstrafen von 6 Wochen gab, wenn Laien Segen sprachen. Heute ist das zum Glück anders. Weder Ute noch ich müssen Angst haben, hier abgeführt zu werden gleich. Und wir können ganz entspannt uns diesem Thema widmen. Gesegnet sein oder sich gesegnet fühlen liegt aktuell voll im Trend. Nur damit ihr mal eine grobe Vorstellung davon kriegt, wie sehr es im Trend liegt, auf den Social Media Plattformen Facebook, Instagram und TikTok kann man seine Beiträge mit Hashtags versehen, damit andere sie leichter finden können. Wenn man auf diesen Plattformen nach blessed, also Englisch für gesegnet, sucht, dann findet man rund 230 Millionen Beiträge. Und stündlich werden es mehr. Diese Beiträge wurden rund 1 Billion Mal angeklickt, angeschaut und mit ihnen interagiert. Das wirklich Interessante dabei ist, dass die allermeisten dieser Beiträge überhaupt keinen religiösen Hintergrund haben. Sich gesegnet fühlen oder gesegnet sein wird oft einfach nur verwendet, um zu beschreiben, dass es einem gut geht. Teilweise wird dieses gesegnet sein, dann so aufgeplustert und so dargestellt, dass Menschen mit dem, was sie haben oder was sie können, über dieses gesegnet sein angeben, während sie sich gleichzeitig demütig geben. Das hat aber natürlich mit dem Segen aus der Bibel überhaupt nichts zu tun. Ich habe euch mal die Definition von Segen aus Wikipedia mitgebracht. Segen bezeichnet in vielen Religionen ein Gebet oder einen Ritus, wodurch Personen oder Sachen Anteil an göttlicher Kraft oder Gnade bekommen sollen. Ziel des Segens bzw. Segnens ist die Förderung von Glück und Gedeihen oder die Zusicherung von Schutz und Bewahrung. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wer will mehr Segen in seinem Leben? Oder nicht alle Hände gehen hoch, das heißt, ein paar haben genug Segen. Sie haben so viel Gott in... Ich weiß nicht, ob man irgendwann an den Punkt kommen kann, dass man sagt, ich habe so viel Gott in meinem Leben, mehr brauche ich nicht. Da gab es im Neuen Testament auch zwei, die gesagt haben, ich brauche immer mehr und mehr Gott in meinem Leben. Das waren Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus. Die baten Jesus darum, in der Herrlichkeit zu Rechten und zu Linken von Jesus sitzen zu dürfen. Jesus hat ihnen das nicht direkt gewährt. Man kennt ja auch die Beziehung zwischen zwei Brüdern. Wenn er gesagt hätte, ja, ist in Ordnung, dann hätten die angefangen zu streiten, wer rechts und wer links sitzt. Aber im Prinzip haben sie die richtige Richtung eingeschlagen. Sie wollten nicht mehr von der Seite ihres Herrn weg. Sie wollten immer mehr bei ihm bleiben, immer näher bei ihm sein und das bis in alle Ewigkeit hinein. Und sie sind dazu bereit, dafür auch entsprechend zu handeln. Jesus fragt sie, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Und sie sprachen zu ihm, wir können es. Ob sie auch so geantwortet hätten, wenn sie gewusst hätten, was auf Jesus und was auf sie dann zukommt, ich glaube nicht. Genauso wie Jesus gehen beide anschließend einen Weg des Leidens. Jakobus wird schon in Apostelgeschichte 12 von Herodes getötet und damit zum ersten christlichen Märtyrer der Kirchengeschichte. Johannes überlebte es nach Überzeugung der Kirchengeschichte, in einem Topf voll siedendem Öl untergetaucht zu werden, um dann noch viele Jahre in Ephesus zu leben. Nach dem Bericht von Irenäus von Lyon schrieb Johannes dort das Johannesevangelium und starb zur Amtszeit von Trajan, also irgendwann zwischen den Jahren 98 und 117 unserer Zeitrechnung. Er ist also trotz der wahrscheinlich vielen Narben, die das siedende Öl hinterlassen hat, noch ziemlich alt geworden. Jakobus und Johannes waren dazu bereit, diese Dinge auf sich zu nehmen, denn für sie war klar, dass der für sie größte erreichbare Segen darin besteht, ganz nah bei ihrem Meister und Herrn Jesus zu sein. Jesus selbst sagt uns, dass das nicht automatisch geht. Segen kann von alleine kommen. Ja, Gott kann einfach so segnen. Aber wir haben keinen Anspruch darauf, dass der Segen von alleine kommt. Oft ist es ja so, dass wir Kämpfe ausfechten, dass wir mit uns oder mit Situationen und Umständen ringen und erst später feststellen, wo wir gesegnet worden sind. Oder feststellen, dass wir gesegnet aus diesem Kampf hervorgehen. Ich habe selber bereits mehrfach die Erfahrung machen müssen, dass ich durch solche Kämpfe durch muss. Als ich in diese Gemeinde gekommen bin, vor 10 Jahren, war ich nicht gläubig. Und ich habe monatelang mit mir selber gekämpft, bevor ich den Glauben an Gott annehmen konnte. Ich wollte nicht akzeptieren, dass ich fast 25 Jahre meines Lebens mit meinem Atheismus falsch gelegen haben soll. Das kann doch nicht sein. Aber schlussendlich hat Gott den Kampf in mir gewonnen. Ich konnte Jesus als meinen Herrn und als meinen Retter und Erlöser annehmen. Und seitdem kann ich sagen, dass ich mich durchaus gesegnet fühle dadurch und dass ich in meinem Leben immer wieder Segen und Segensmomente erlebt habe. Das heißt nicht, dass alles immer Friede, Freude, Eierkuchen ist, aber ich habe eine Hoffnung. Und ja, trotz dieses Segens habe ich immer wieder Kämpfe durchzustehen. Ihr wisst es, dass wir als Familie eine schwere Zeit hatten, wo ihr viel für uns gebetet habt. Heute kann ich sagen, Georgina und ich sind als Ehepaar aus diesem Kampf gestärkt und gesegnet hervorgegangen. Unsere Ehe ist aufgeblüht und unsere Beziehung zueinander und miteinander so gut wie nie zuvor. Aber auch in der Bibel haben wir Beispiele dafür, für Kämpfe, wo die Protagonisten dann mit Segen herausgehen. Ziemlich am Anfang der Bibel lesen wir die Geschichte von Jakob. Einigen war klar, dass diese Stelle jetzt kommt. Jakob ist der zweitgeborene Sohn von Isaak und bringt seinem Bruder Esau im Tausch für ein Linsengericht um dessen Erstgeburtsrecht. Mit Hilfe seiner Mutter erschleicht sich Jakob dann auch noch den Segen seines Vaters. Aus Angst vor der Rache des Bruders flieht er dann nach Haran und wird dort seinerseits mehrfach betrogen. Nach über 20 Jahren kehrt er zurück in die Heimat, um sich mit seinem Bruder zu versöhnen. Und voller Angst vor der möglichen Rache seines Bruders tut er alles Mögliche, um ihn zu beschwichtigen. Er schickt Herde um Herde los, lauter Geschenke und sagt seinen Dienern immer, sagt meinem Bruder, er ist der Herr und ich bin der Knecht. Dein Knecht kommt. Er schickt seine Familie voraus, seine Frauen und Kinder. Weil die wird er ja wohl nicht erschlagen, oder? Nur aus Wut. Und zum Schluss bleibt Jakob ganz alleine am Fluss Jabbok zurück. Da steht dann in der Bibel, da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, sodass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Nach stundenlangem Kämpfen und Ringen auf Augenhöhe muss Jakob vollkommen erschöpft gewesen sein. Vollkommen entkräftet kriegt er dann noch diesen Schlag auf die Hüfte und kriegt die Hüfte ausgerenkt. Und trotz der Erschöpfung und dem Schmerz lässt er den Mann nicht los. Jakob hatte bereits vorher Begegnungen mit Gott, zum Beispiel in Träumen. Und ich kann es mir nur so erklären, dass Jakob aus diesen Träumen diesen Mann, mit dem er ringt, erkannt haben muss. Sonst hätte er nicht so lange mit ihm gekämpft, ohne den Namen seines Gegenübers zu kennen. Und er lässt Gott nicht los, bevor dieser ihn gesegnet hat. Er hat bereits das Erstgeburtsrecht und den väterlichen Segen. Ihm steht das doppelte Erbe zu gegenüber seinem Bruder Esau. Er hat das Recht, über seinen Bruder Esau zu bestimmen. Er ist das Oberhaupt der Familie durch den väterlichen Segen. Wenn man sich die riesigen Herden anguckt, mit denen er kommt, dann kann man sagen, der Junge hat finanziell ausgesorgt. Der braucht sich um nichts mehr Sorgen machen. Und doch ahnt er anscheinend, dass der Segen, den er von Gott zu erwarten hat, ein anderer ist. Es ist nichts Materielles und hat auch nicht direkt etwas mit Erfolg zu tun. Und mit dieser Ahnung liegt er richtig, denn Gott fragt ihn dann, was ist dein Name? Er antwortet, Jakob. Da sprach Gott, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Du wirst immer wieder an Punkte kommen, an denen du die Kämpfe kämpfen musst, die vor dir liegen. Manchen kannst du vielleicht ausweichen, aber bei weitem nicht allen. Die Frage ist lediglich, nach welchen Regeln kämpfst du? Kämpfst du nach den Regeln Gottes? Gibt Gott vor, wie die Regeln sind? Hältst du dich an seine Pläne und an seine Prinzipien? Oder willst du selber deine Regeln festlegen? Wer bestimmt, wann und wie viel Zeit du in Kämpfe investierst? Wer bestimmt, wie und wo du kämpfst? Solange du derjenige bist, der diese Regeln vorgibt und der die Entscheidungen trifft, brauchst du nicht auf den bestmöglichen Ausgang hoffen. Wenn du Gott aus deinen Kämpfen ausschließt und einfach nur aus Gutdünken heraus handelst, selbst wenn du gewinnst und es vielleicht kurzfristig gut für dich aussieht, so wirst du, solange du in Gottes Nähe bleibst, früher oder später umkehren und auf Gottes Weg zurückgehen. Du wirst deinen errungenen Sieg über Bord werfen, um diesen Segen zu kriegen. Gott sagt, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Was ist das für ein Segen? Gott segnet Jakob nicht mit Glückseligkeit oder mit einem langen oder friedvollen Leben. Er gibt ihm etwas viel Besseres. Er segnet ihn mit einem neuen Namen, Israel. Der, der mit Gott gekämpft hat. Oder manche übersetzen das auch als Fürst Gottes. Jetzt muss man wissen, dass die Namensgebung damals nicht so ablief wie heute, dass die Eltern vor oder teilweise während der Geburt sich überlegen, och, welcher Name gefällt uns denn? Der Junge soll Karl heißen und das Mädchen Gertrude. Ja, habe ich alles im Kindergarten. In der antiken Kultur waren Namen identitätsstiftend und geschichtsgebend. Das konnten Namen sein, die nur aus einem Wort bestanden, wie zum Beispiel im Buch Ruth, wo Ruths Söhne kränklicher und schwächlicher genannt werden und, oh Wunder, 3 Verse später sterben. Ein Name konnte aber auch aus einem ganzen Satz bestehen, wie zum Beispiel Hananias, was so viel bedeutet wie Jahwe hat sich der Familie erbarmt. Über die Namensänderung gibt Gott Jakob hier also eine komplett neue Identität. Er wird vom Fersenhalter, vom Betrüger, wird er zum Fürst Gottes, zu dem, der mit Gott gekämpft hat. Er kann vollkommen anders ins Leben gehen. Und das mit der neuen Identität, das kennen wir irgendwoher, oder? Auch wir haben bei unserer Taufe eine neue Identität bekommen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. In verschiedenen Briefen erinnert Paulus uns daran, dass wir eine neue Identität haben, und das tut er sehr eindrücklich. Wir sind jetzt Könige und Priester, wir sind Statthalter des Höchsten hier auf Erden. Doch welche Rolle spielt das in deinem und meinem Leben? Wenn ich in meinen Alltag schaue, muss ich sagen, dass diese Rolle zu gering ist. Und das liegt nicht daran, dass ich was dagegen hätte, dass ich diese Identität nicht annehmen möchte oder dass ich das nicht ausfüllen will. Nein, ich vergesse es. Ich habe es schlichtweg oftmals nicht auf dem Schirm. Wenn ich auf der Arbeit bin und mit Kollegen oder mit Kindern rede, dann denke ich nicht daran, ich bin ein Statthalter Gottes. Ich vergesse es, dass ich in meiner Identität als Priester, als Mittler zwischen anderen Menschen und Gott stehe. Ich stehe vor Gott für die anderen Menschen ein und vor den anderen Menschen für Gott. Das wäre meine Aufgabe. Aber oft genug, muss ich sagen, schaffe ich es nicht. Ich vergesse es. Als ich mich dazu entschieden habe, Jesus in mein Leben einzuladen und mich taufen zu lassen, wurde ich damit gesegnet, dass ich nicht mehr aus dem Fleisch leben muss, sondern dass ich aus dem Geist heraus leben darf. In Verbindung mit dem Vater. Und zurückblickend konnte ich nach diesem Segensstart regelmäßig gesegnete Momente erleben. Aber auch diese Segensmomente, die wenigsten davon könnte ich euch wirklich noch erzählen. Ich weiß, es gab immer wieder welche, aber ich habe sie vergessen. Klar, die großen Sachen, So wie mit unserer Ehe, mit der Familie. Die habe ich auf dem Schirm. Aber wie sieht das in 20 oder 30 Jahren aus? Erinnere ich mich dann noch daran, womit ich gesegnet wurde? Was für Segen ich alle erlebt habe? Auch Jakob musste nochmal von Gott an die neue Namensgebung erinnert werden. Anschließend nahm er dann diese Identität komplett für sich an. Danach lesen wir den Namen Jakob eigentlich nicht mehr. Er wird zu 100% zu Israel. Den Kampf am Jabbok, den hat er wohl nie wieder vergessen. Seine schlimme Hüfte hat ihn ein Leben lang daran erinnert. Dass er dort Gott begegnet ist und wie diese Begegnung abgelaufen ist, das erzählte er wahrscheinlich allen, die es hören wollten. Und denen, die es nicht hören wollten, erzählte er es nochmal. Weil es hatte immerhin laut der Bibel sogar die Folge, dass die Juden die Sehne über der Hüfte über Generationen hinweg nicht aßen. Wie weit wäre das Volk Israel wohl gekommen, wenn diese Verheißung vom gelobten Land nicht über Generationen hinweg aufrecht gehalten worden wäre? Wenn Mose selbst nicht an den Segen geglaubt oder wenn er ihn vergessen hätte? Mose, warum gehen wir nochmal durch die Wüste? Och, ich weiß auch nicht so genau. Da war doch irgendwas mit einem Land mit Haferbrei und Traubensaft oder so. Die wären niemals angekommen. Spätestens beim zweiten Mosern des Volkes hätte Mose gesagt, wisst ihr was, ihr habt recht, ich weiß auch nicht mehr, warum wir das machen. Jeden Tag dieses Manna sammeln, Feuersäule hin oder her, wir drehen uns hier seit 30 Jahren im Kreis, wir drehen um. Letzte Woche haben wir in der Predigt von Sascha gehört, dass das Vergessen der Anfang von Undankbarkeit ist. Warum ist das so? Wenn du gesegnet bist und das vergisst, dass du gesegnet wurdest, dann entwickelst du ein Anspruchsdenken. Ich bin gesegnet damit, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Ich bin gesegnet damit, dass ich eine Familie habe, die mich liebt. Wenn ich vergesse, dass das alles ein Segen ist, wenn ich vergesse, dass es Gottes Gnade ist, die mir das ermöglicht, dann entwickle ich den Anspruch, aber ich muss doch ein Dach über dem Kopf haben. Das gehört doch dazu. Setz dich zu Hause mal hin und mach dir eine Liste. Eine Liste, wie viel Segen du in deinem Leben hast. Und ich garantiere dir, du wirst dich wundern darüber, wie viel es eigentlich ist. Und vor allem, wie viel Segen, den du gar nicht mehr siehst. Du hast ein Dach über dem Kopf und deine Wohnung ist im Winter warm? Glückwunsch, du bist gesegnet. Du hast Zugang zu ärztlicher Versorgung und weißt, wo du dich im Krankheitsfall hinwenden kannst. Glückwunsch, du bist gesegnet. Aber du bist nicht nur gesegnet, weil du hier in Deutschland in einem sehr guten Staatssystem lebst. Du hast eine Gemeinde, wo du Sonntag für Sonntag hingehen kannst, wo du das Wort hören kannst, ohne Angst zu haben, dass du dich für Gottes Reich einbringst oder engagierst. Glückwunsch, du bist gesegnet. Das haben bei weitem nicht alle. Dieser ganze Segen, den du hast, den auch ich habe, wozu dient er eigentlich? Ich glaube, da gibt es zwei Extreme unter uns Menschen. Das eine sind die Menschen, die sich tierisch über den Segen freuen, sich dann in ihr Kämmerlein setzen und sagen, Jesus, ich hätte gern noch ein bisschen mehr. Da geht doch noch was. Ich war am Sonntag im Gottesdienst, ich habe was in den Klingelbeutel geworfen. Mach mal. Diese Menschen haben das Segensprinzip aus der Bibel nicht verstanden. Du kannst Segen nicht besitzen und schon gar nicht kannst du Segen horten. Das ist ein bisschen so wie das Volk Israel, das irgendwann nur noch von der Frage verfolgt wurde, wie können wir diesen Segen Gottes für unser Volk festhalten? Wie können wir ihn beschützen, sodass er uns nicht verloren geht? Dabei haben sie aber etwas Wichtiges übersehen, und zwar einen Ausspruch Gottes, der schon mit der ersten Verheißung an Abraham mitgeteilt wurde. Der Herr hatte zu Abraham gesprochen: Ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das gehört zusammen. Den Segen bekommen und Segen an andere Menschen weitergeben, ist untrennbar miteinander verbunden. Jesus selber drückt das Ganze ein bisschen anders aus. In der Bergpredigt in Matthäus 5 sagt er zu seinen Jüngern: Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. In Epheser 1 heißt es, dass wir mit allen himmlischen Segen bereits gesegnet sind. Du musst dir den Segen nicht erst verdienen oder musst darauf warten, dass der Segen kommt. Du hast ihn bereits. Du musst nicht erst das Licht der Welt werden und darauf warten, dass du möglichst hell strahlst. Du bist bereits das Licht der Welt. Damit macht Jesus dir und mir ein sehr großes Kompliment, aber er überträgt uns auch eine sehr, sehr große Verantwortung. Nämlich so zu sein wie er und das Licht so leuchten zu lassen wie er. Denn im Johannesevangelium bezeichnet Jesus sich selber auf einmal als das Licht der Welt. In der Bergpredigt sagt er zu uns, dass wir es sind. Wie sieht das bei dir aus? Kannst du von dir behaupten, dass du Licht bringst, überall, wo du auftauchst? Das ist eine ganz schöne Macht, die wir da haben. Es ist eine Macht, wo es verführerisch ist, diese Macht auszunutzen. Und auszuwählen, wem man jetzt eigentlich Licht bringt. Nahestehenden Personen, Personen, die man gern hat, Personen, die man beeindrucken möchte. Oder vielleicht läuft es auch andersrum und du denkst dir: Nee, also die Person, der bringe ich kein Licht. Die hat mir doch wehgetan. Wie auch immer, du darfst keinen Einfluss darauf nehmen, wer durch dich beleuchtet wird. Wenn du dein Licht einfach nur leuchten lässt, dann werden Menschen durch dich die Liebe des Vaters in dir erkennen und werden anfangen, ihn zu preisen. Das ist das, was die Bibel uns hier sagt. Das ist das, was sie uns verspricht. Und ich weiß, die Menschen in dieser Gemeinde, die können das. In den vergangenen 10 Jahren durften wir das immer wieder erleben, wie wir als Familie, aber auch ich ganz persönlich, in dieser Gemeinde durch euch gesegnet wurden. Wir sind hier zum Glauben gekommen, zum Glauben an Jesus, und wir durften in unseren Diensten und in den Beziehungen zu euch eine ganze Menge lernen. Wir durften uns weiterentwickeln. Soweit, dass ich jetzt auf einmal hier vorne stehe und euch was über Jesus erzähle. Aber du darfst natürlich nicht erwarten, dass jetzt alle um dich herum zum Glauben kommen. Manche führst du mit deinem Verhalten vielleicht einfach nur etwas näher zum Vater hin. Diejenigen, die beim Evangelisationsseminar dabei waren, die wissen, was ich meine. Es gibt viele kleine Schritte zum Vater. Nicht immer ist es der große Knall und man ist bekehrt. Und auf diesem Weg hin zum Vater muss der Mensch sich immer wieder neu entscheiden, den ihm angebotenen Segen auch anzunehmen. Das ist etwas, darauf haben wir keinen Einfluss. Wir können nur ein Segen sein, aber ob der Segen auch angenommen wird, Das entscheidet immer unser Gegenüber. Das Gleiche aber gilt auch für dich und für mich. Auch wir müssen den Segen, den Jesus uns schenkt, jeden Tag neu annehmen. Diesen Gnadensegen, den Jesus uns gibt. Und der erste und gleichzeitig größte Segen, den er uns geschenkt hat, den er dir geschenkt hat, ist deine neue Identität als Kind Gottes. So wie Jakob in seine Identität als Israel geschlüpft ist und sich so hat nennen lassen, musst auch du dir jeden Tag aufs Neue bewusst machen, dass du von dem Gnadenwerk Jesu am Kreuz abhängig bist und dass du durch dieses Gnadenwerk unendlich gesegnet bist, bis in alle Ewigkeit. Letzte Woche hat Sascha in seiner Predigt einen sehr schönen Satz gesagt. Selbst wenn nach deiner Bekehrung dein ganzes Leben lang nichts mehr passiert, wenn du keine Wunder siehst, Gottes Nähe nicht spürst, selbst dann hast du immer noch allen Grund, dankbar zu sein für diesen Segen. Denn du bist gerettet durch sein Werk am Kreuz. Du bist errettet aus der Finsternis und deinerseits ein Licht in dieser Welt, sodass du dieses Licht, diese Liebe und diese Gnade weitergeben kannst. Das ist es, woran ich mich jetzt auch zum Ende der Predigt gemeinsam mit euch erinnern möchte. Wir feiern gemeinsam das Abendmahl. Das Welcome-Team kann schon mal nach vorne kommen, bitte. Jesus ist für dich und mich am Kreuz gestorben, damit wir ewiges Leben haben können. Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern. In den Evangelien heißt es sogar, dass wir täglich unser Kreuz auf uns nehmen und uns verleugnen sollen. Uns verleugnen heißt auch, die neue Identität annehmen. Täglich akzeptieren, dass wir unwürdig sind, das Himmelreich zu sehen. Und gleichzeitig realisieren, dass wir gerecht sind durch den Glauben an Jesus Christus, der uns erlöst hat am Kreuz. Durch ihn sind wir Kinder des Höchsten. Durch ihn sind wir Könige und Priester. Das ist es, was wir uns jeden Tag aufs Neue bewusst machen müssen. Und das ist es, woran wir uns jetzt auch beim Abendmahl erinnern wollen. Bitte kommt nach vorne und holt euch die Gaben.